Liebe Geschwister, der Titel der heutigen Predigt ist Blutgruppe E, wie Evangelium. Warum so ein Titel? Das ist ja Blödsinn, es gibt keine Blutgruppe E. Aber ich möchte damit zeigen, dass Christen anders sind als andere. Nämlich weil das Evangelium unser Leben ganz anders gemacht hat, nämlich herrlich macht. Die Predigt ist eigentlich nicht eine evangelistische Predigt in dem Sinn, sondern ich möchte euch ermutigen, dass wir diese beste Nachricht aller Zeiten überall, an jeder möglichen Situation und mit dem, wie Gott uns begabt hat, einfach weiterzugeben. Und eben nicht aus Druck, weil man muss und weil man sagt, man muss 5 Menschen im Leben das Evangelium erklärt haben oder zum Herrn geführt haben, 3 Gemeinden gegründet. Da gibt es so ganz viele, man soll, aber das macht ganz schön viel Druck. Und wir haben eben gesehen, es geht leichter, wenn wir einfach erkennen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und einfach die Türen, die er öffnet, einfach zu gehen. Also aus unserem tiefsten Inneren heraus, aus Begeisterung heraus, einfach das Evangelium weiterzugeben. Wenn wir von Gott so begeistert sind, dann bleibt uns ja fast nichts anderes übrig. Weil wir eben die Blutgruppe E haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal festgestellt wird im Himmel, dass wirklich eine Blutgruppe E gegeben hat. Eigentlich medizinisch ist das komplett falsch. Welchen Bibeltext habe ich mir ausgesucht? Welche Texte sprechen vom Evangelium? Euch fällt vielleicht ein, Lukas 6, 45. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Aber es steht auch Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Oder Apostelgeschichte 4, 20, Petrus und Johannes, nämlich gerade da, als man sie mundtot machen möchte, dass sie sagen, es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie haben das erlebt, sie können dazu nicht schweigen, auch wenn man es ihnen verbieten will. Aber ein noch stärkerer Text, und das ist jetzt unser heutiger Predigttext, der kommt von einem Mann, der selber das Böse, das Finstere in der Welt erlebt hat und dann aber die Herrlichkeit des Evangeliums. Der Paulus, der vom 150-prozentigen Christenverfolger zum 200-prozentigen Evangeliumsverkünder geworden ist. Und zwar auch nicht durch die eigene Kraft, sondern durch die Kraft Gottes, durch die Kraft des Evangeliums. Und zwar deshalb, weil er eben aus seiner Finsternis heraus diesem Licht begegnet ist, der Herrlichkeit Gottes begegnet ist. Und wenn ich jetzt den Text lese, ich versuche ihn ein bisschen zu betonen, dann werdet ihr wahrscheinlich auch schon sehen, dass da ganz viel auch von Gottes Herrlichkeit zu lesen ist. Also 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. So sieht also, das ist die neue Genfer Übersetzung, aus der ich lese. So sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen an. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt, Satan quasi, hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Habt ihr diese Herrlichkeit herausgehört aus dem Text? Die Herrlichkeit, dass Jesus Licht in eine finstere Welt gebracht hat und immer noch bringt? Ich möchte den ersten Punkt nennen. Wir, nämlich du und ich, wir sind vom Evangelium erleuchtet worden. Und ich bin froh, Gott sei Dank hat Gott ein riesiges Herz gehabt, gerade uns mit seinem Evangelium zu erleuchten, Licht in unser Leben zu bringen. Licht ist ja für uns Menschen total wichtig, auch im natürlichen Bereich. Nicht umsonst gibt es im Herbst, wenn es weniger hell ist, Depressionen, eine Häufung an Depressionen. Oder wer von euch war schon mal in einem verwinkelten Keller und dann ging plötzlich das Licht aus? Das ist gar nicht lustig, da hat man echt Angst. Man findet den Rückweg nicht, stehen lauter Dinge rum, wo man sich verletzen kann, Gefahren. Und wie schön ist dann, wenn dann plötzlich wieder Strom da ist, wenn wieder Licht da ist. Und dieses, was so im Alltag, dieses Bild aus dem Alltag, das spricht ja auch im geistlichen Bereich. Wenn es Licht wird in einer Situation, die für uns dunkel ist, die schwer ist, die beängstigend ist. Und wenn es in unserem Alltag schon so wichtig ist, wie viel mehr dann noch überhaupt in der Ewigkeit, weil da geht ja das Bild dann noch weiter. Wer von uns Menschen möchten in einem Leben leben, das wie in einem finsteren Keller ist? Und das eine Ewigkeit lang. Das ist quasi wie eine Hölle. Und kennt ihr Menschen um euch herum, wo ihr sagt, mir scheint, die leben einfach doch in starker Finsternis. Sie wollen quasi ans Licht, viele davon, aber sie leben trotzdem in der Finsternis, weil sie einfach diesen Lichtglanz entweder noch nicht verstanden haben oder was aber für uns noch viel schlimmer ist und unser Auftrag ist, ihn vielleicht noch gar nicht gehört haben. Und wir haben ja heute gesehen, es ist gar nicht so leicht, das Wort Evangelium zu definieren. Und wenn ich jetzt auf der Straße jemand versuche, das so weiterzugeben, aus Wiki oder wie auch immer, dann ist das ziemlich schwierig. Also wie erklärt man Leuten das Evangelium? Ganz einfach. Und ich kann es ja auch nur immer versuchen. Ich habe früher versucht, das mit einem Satz zu machen. Habe dann gesehen, okay, es geht mit einem Satz, aber der hat 7 Untersätze. Also so mit vielen Beistrichen. Also ist gar nicht so leicht. Aber trotzdem ist es schön, dass wir wissen, dass es da einmal vor 2000 Jahren einen Menschen gegeben hat, das ist die Weihnachtsbotschaft, wo Gott auf die Erde gekommen ist, Jesus, der damals dann vor 2000 Jahren auf Golgatha am Kreuz sein Leben hingegeben hat. Nicht, weil er als Hero sterben wollte, sich kreuzigen lassen wollte, weil das tun ja auch heute noch Leute auf den Philippinen. Aber wenn man nicht Gottes Sohn ist und selbst nicht schuldlos ist, dann kann man sich 10-mal kreuzigen lassen, würde das andere Menschen nicht erretten. Und die sterben ja auch nicht, sondern die lassen sich dann wieder auch retten. Aber eben dieses Opfer Jesu am Kreuz, das war wirklich einmalig und das betont die Bibel auch, ein für alle Mal. Damals vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, da hat er sein Leben hingegeben aus Liebe zu uns, weil er eine Ewigkeit mit uns verbringen möchte und weil er auch möchte, dass wir hier schon ein verändertes Leben haben. Ein Leben im Licht, ein Leben in seiner Herrlichkeit und diese Herrlichkeit preisen. Und glücklicherweise ist dieses Opfer, das Jesus gemacht hat, aus Liebe zu uns vom Vater bestätigt worden. Er hat ihn auferweckt und eben gesagt, das ist sein Wohlgefallen. Dieses Opfer des Sohnes hat er akzeptiert. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann müssten wir eines Tages nach unserem Tod vor den Richterstuhl Gottes treten. Und ich würde mich dort nicht wohlfühlen ohne Jesus. Aber so kann ich sagen, Jesus hat alle meine Schuld getragen, die vergangene, die heutige und auch die zukünftige. Und es ist bezahlt, es ist Erlösung. Und es war auch damals diese Frohbotschaft der Erlösung. Da war dieses Loswerden von Schulden, von Schuld schon im Kontext der anderen Sprachen. Und das Lustige ist, Jesus nimmt quasi unsere Sündenlast, nimmt all den Schmutz, das Dreckige putzt er weg und beschenkt uns mit einem neuen Leben. Wo gibt es sowas? Kennt ihr noch eine andere Religion, einen anderen Gott, der das macht? Den Dreck wegnehmen und uns beschenken, hinten und vorn beschenken mit Dingen, wo die Bibel nicht einmal die Worte dafür hat, das menschlich auszudrücken. Und eben, ich möchte euch begeistern, einfach diese Herrlichkeit bei Gott, wenn man die so täglich begreift und sieht im Alltag und in seinem Wort, dann kann man eigentlich davon nicht schweigen. Man muss das in seinem Leben irgendwie leben und weitergeben. Das Schöne ist, diese Botschaft gilt für dich und für mich. Wenn du dir vielleicht selber noch gut vorkommst und sagst, nein, ich habe eigentlich immer alles gut gemacht, habe mich bemüht und ist alles ziemlich gut gelaufen und da gibt's noch viel schlechtere, die sitzen alle da 100 Meter weiter in der Kalau, dann hast du die Bibel noch nicht gut genug gelesen. Da steht nämlich, dass wir Menschen alle Sünder sind und wir können der Herrlichkeit Gottes nicht entsprechen. Wir würden seine Herrlichkeit immer trüben, wenn wir so, wie wir sind, zu ihm kommen würden. Also wir brauchen Jesus, ohne ihn geht's nicht. Aber es kann auch sein, dass du auf der anderen Seite sehr sensibel bist und sagst, du bist vielleicht zu schlecht. Zu schlecht für Gott, weil du schon zu viel Schlechtes getan hast. Und da ist eben gerade dieser Text, der kommt von Paulus. Paulus war ein Mörder. Der hat die Gemeinde verfolgt, die Christen töten lassen und ist dann eben zum großen Förderer der frühen Christenheit geworden. Also wenn für ihn die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes gereicht hat, dann reicht sie sich auch für dich. Für mich ist das eine gewaltige Botschaft, wirklich eben aus einer finsteren Welt, wo es sehr viel Unsicherheit, sehr viel Chaos ist, da ist eine Botschaft da, wo jemand einen liebt, der uns erkauft hat und mit uns hier ein verändertes Leben und nach dem Tod ein neues Leben mit uns leben möchte. Wir sind wirklich erleuchtet worden von diesem Evangelium und es ist wunderschön. Wer da im Text genau sieht, dann spricht Gott da sogar die Schöpfung an. Das heißt, er hat an uns eine Neuschöpfung begonnen. Die ist allerdings nicht von heute auf morgen, dass wir jetzt schon Heilige sind ohne Fehler, sondern es ist ein Prozess, der mit der Bekehrung beginnt und erst mit unserem Tod enden wird, wo Jesus uns umgestalten kann. Ja, Gott wollte also nicht nur den Paulus erreichen, sondern auch viele andere Menschen damals und auch heute, dich und mich. Aber er möchte auch weitergehen, das ist der Punkt 2, er möchte auch andere Menschen erreichen, auch die brauchen das Evangelium. Der Paulus hat es klar erfahren, Apostelgeschichte 13, 47, er wurde zum Licht der Heiden berufen. Schon das ist eine geniale Botschaft, eine Freudenbotschaft. Nicht nur das ursprünglich auserwählte Volk Israel, sondern dazu auch noch die Heiden, die eigentlich von Gott nichts gemacht, verstanden haben, auch die sollen das Evangelium bekommen. Und es ist gerade, weil das Römische Reich damals fast die ganze Welt umfasst hat, im Windeseile durch die fast ganze damalige Welt gegangen. Und Menschen haben das mit Freude oft aufgenommen, weil sie gemerkt haben, sie sind in der Finsternis und wollen ins Licht. Natürlich hat es auch immer wieder andere gegeben, die gesagt haben, das brauche ich nicht. Das ist interessanterweise unser Job, den wir eigentlich jetzt auf Erden noch als Zusatzjob haben. Der wird in Zukunft nämlich nicht mehr sein, dass wir zu Menschen gehen und ihnen das Evangelium verkünden. Man spricht immer von den Jobs der Zukunft. Was werden unsere Jobs im Himmel sein? Ich sehe, soweit ich es erkenne, aus der Bibel nur zwei. Lobpreis, ein Traumkonzert, ein bisschen haben wir heute schon gehört, herrliche Klänge. Und das dann vielleicht noch perfekter. Ich weiß nicht, ob das noch geht, Martin. Aber wenn ich Gott kenne, nehme ich das auch noch an. Wobei ich dann echt stand. Und eben Lobpreis und andererseits steht sehr viel vom Festmahl, Festessen. Da bin ich gefährdet. Ich hoffe, dass da dann die Kalorien gesünder sind als hier. Das sind, glaube ich, unsere Jobs in der Zukunft. Gott zu verherrlichen. Und hier auf Erden haben wir diese Jobs auch schon. Und es ist ja schön, wenn wir das in der Gemeinde machen können. Von der Herrlichkeit Gottes singen, ihn anbeten, gemeinsam Abendmahl zu feiern, eine Vorstufe dieses Festmahls. Aber hier haben wir noch einen Job und das ist Evangelisation. Einfach hinzugehen und diese freudige Botschaft weiter zu verbreiten. Nicht, dass ein König jetzt neu am Thron sitzt. Österreich wird hoffentlich bald eine Regierung haben. Das wird nicht so das wirkliche Evangelium werden, weil wir wissen, die sind auch nicht perfekt. Aber dass im Himmel Gott regiert, und auch auf Erden sein Reich baut, das ist echt ein Evangelium, das wir weiterzählen dürfen. Ich war immer ein bisschen zu wenig mutig. Ich bin ja Pendler an meinem Arbeitsplatz nach Graz, sitze im Zug, treffe ständig andere Leute und habe immer gedacht, ich möchte ihnen gerne das Evangelium erzählen, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, die wollen das überhaupt nicht hören, die haben ganz andere Sorgen oder die sind so glücklich und denken, na, das ist ja nur Spinnerei. Und wenn ich ihnen erzählen würde, hätten sie wahrscheinlich sagen, so ein Spinner. Aber dann hatte ich ja vor 4 Jahren meinen Herzinfarkt. Und da habe ich gesehen, Da ist für mich dieser Glaube, der sonst noch über die Zukunft zu denken noch theoretisch ist, ist da ziemlich praktisch geworden, weil ich jetzt gewusst habe, ich bin da an der Schwelle zum Tod, der Hubschrauber ist 1,5 Stunden nicht gekommen. Ich war in der Nacht auf einem Berg unter dem Gipfel, ein ganz blöder Ort, um einen Herzinfarkt zu haben. Ein Hinterwandinfarkt zu haben ist auch ein blöder Ort im Herzen. Ganz viele sind tödlich und ich habe den überlebt. Ich stehe halt da, 4 Jahre ist das her, ziemlich genau. Und ich weiß noch, ich war dem Hubschrauber, der konnte nicht einmal gescheit starten, weil da so ein Wind war. Die Helfer mussten zuerst draußen bleiben. Und dann habe ich gedacht, ja, der kann auch noch abstürzen. Dann, also bin zwar jetzt schon mal gerettet, aber das ist noch nicht fix. Aber was ich gewusst habe, alles aus der Bibel, ich bin jetzt so geborgen, dass ich nie tiefer fallen kann als in Jesu Hände. Wenn ich überlebe, ist das gut, weil dann bin ich noch ein bisschen bei meiner Familie. Meine Buben waren jung, 13, so alt wie ich war, als mein Vater gestorben ist. Es wäre eine blöde Ironie des Schicksals gewesen. Und so habe ich gewusst, und wenn ich sterbe, bin ich aber trotzdem eben beim Herrn. Und das war so eine Ruhe, die ist unbeschreiblich. Und komisch, weil es im Zug, jetzt bin ich einfach wirklich mutig, das auch weiterzuerzählen, weil ich sagen kann, ich habe das einfach so erlebt. Ich möchte ohne Jesus keine Sekunde leben. Und die können mich dann nachher noch schief anschauen und sagen, das ist schon ein bisschen extrem und ein bisschen Spinner. Aber komisch, weil sie nehmen mir das ab, dass ich das so erlebt habe und dass es für mich wirklich wesentlich war. Und ich habe gemerkt, dass ganz viele darüber hinaus auch Respekt haben, weil mit diesen Fragen beschäftigt man sich ja kaum. Was passiert in unserer Todesstunde? Dabei ist es sicher von unserer Geburt weg. Also manchmal ist es sinnvoll, daran zu denken. Also, damit möchte ich euch auch ermutigen, vielleicht habt ihr auch wieder eine besondere Begabung, der eine mit Musik, der andere mit Kontaktfreudigkeit, junge Leute jetzt mit Social Media, da gibt's riesige Chancen, Menschen zu erreichen. Denn andere Menschen brauchen das Evangelium. Es ist ja gut, wir lernen ganz viel über Freundschaftsevangelisation, unsere Freunde zu erreichen. Und das ist ja gut, weil mit denen leben wir zusammen. Und ich glaube, dazu muss ich euch nicht ermutigen. Ich glaube, das macht ihr automatisch. Eure Freunde sind euch wichtig. Aber wenn ihr alle eure Freunde erreicht habt, dann bleiben ja noch einmal 99% der Österreicher unerreicht im Moment. Und so viele Christen sind wir nicht im Land, dass man sagen könnte, okay, weil die anderen das auch machen, hat das Evangelium in wenigen Jahren ganz Österreich erfasst. Also wie erreichen wir diese Leute? Und da ist mir aufgefallen, dass die Social Media schon eine Riesenchance sind, weil Leute, das ist wie, ihr kennt das aus dem Urlaub, wenn ihr eine Woche mit jemandem zusammen seid, obwohl ihr ihn vorher nicht gekannt habt, seid ihr dann fast mit denen befreundet. Man ist zusammengewachsen, man vertraut sich. Und auf Facebook geht es noch viel besser. Da können Leute, mit denen man nie reden könnte über das Evangelium, können einfach immer wieder lesen, zuhören, manchmal liken und kriegen Dinge mit, wie ein steter Tropfen. Und wenn man 100-mal gehört hat, dass Jesus einfach ein Wahnsinn ist, so krass, dann muss das irgendeine Prägung haben, dass man mal nachdenkt, kann das sein? Wenn der das so überzeugt über 10 Jahre lang sagt, oder wie lange es halt Facebook jetzt gibt oder die anderen Dinge, dann ist das ein gewisses Zeugnis. Also ich habe gesehen, ist eine Riesenchance, die wir einfach wirklich nützen können. Wobei jeder von uns, der gläubig ist, ist ja schon ein Leuchtturm, ein Licht in der Finsternis und andere sehen der oder die, die ist anders als die anderen. Und wir haben die Chance, Menschen herauszufordern, in ihren Nöten auch zu helfen und dazu zeigen, dass man letztlich, wenn ich nicht mehr weiter weiß, und das mache ich auch dann immer, dass Gott da ist. In guten wie in schlechten Zeiten ist er immer da. Und die Menschen sind da jetzt sehr unterschiedlich begabt. Einige von euch sind wahrscheinlich Leuchttürme, die eher gern stationär an ihrem Ort sind und hoffen, dass Leute auf sie zukommen und sie ansprechen. Und das ist ja gut. Das ist eine Begabung. Dann gibt es Leute, die sind Leuchttürme. Und da habt ihr einen in der Reihe, den ich kenne, der da nach Eibiswald gefahren ist mit seinem Auto. Der ist ein Leuchtturm mit Rädern, ne? Dem ist zu wenig, dass die Leute zu ihm kommen, der fährt hin zu den Leuten. Irgendwie lustig, die Leute gibt es auch, Leuchttürme mit Rädern. Einfach damit möglichst viele andere Menschen erreicht werden können mit dem Evangelium. Leider gibt es natürlich aber auch Widerstand. Auf der einen Seite ist viel Licht da, aber nicht alle sind interessiert an dem Licht. Denn wir haben irgendwie schon gelesen, das Evangelium, das spaltet letztlich Menschen in zwei Teile, nämlich in Gläubige, die an das Evangelium glauben, und andere, die sagen, das ist ein Blödsinn. Zumindest vorerst. Gott sei Dank haben die, die nicht an Gott glauben, ja eine Chance oder auch mehrere Chancen, doch dann irgendwie Gott zu verstehen. Aber es ist eigentlich eine beinharte Sache und vor dem haben wir auch wirklich Respekt und Ehrfurcht. Wir fordern Leute heraus, sich zu entscheiden Und es ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod, ewig. Also eigentlich eine gewaltige Botschaft. Einerseits total herrlich, andererseits auch total herausfordernd. Und ein bisschen tröstet uns die Heilige Schrift, wenn sie sagt, manche akzeptieren das Evangelium nicht, weil es für sie verdeckt ist, sie verstehen es nicht. Und wir wissen von anderen, die wollen es auch nicht verstehen. Die steht in Johannes 3,19, dass das Licht in die Welt gekommen ist, aber Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Ist total traurig und total unglaublich, aber leider auch wahr. Für mich nicht vorstellbar. Wie kann man gerne in einem finsteren Keller leben? Ein Leben lang und sogar Ewigkeit lang. Da stecken oft Dinge dahinter wie eine falsche Prägung, dass man Gott immer negativ gezeichnet, immer schlecht, der uns was wegnehmen will. Und wenn man die Bibel liest, dann sieht man, er ist so gut, er schenkt uns so von hinten und vorn. Er ist auch heilig, aber er ist eben viel breiter als manche denken. Und dann noch eine zweite Erklärung steht im Vers 4, dass eben natürlich auch der Gott dieser Welt, der Zeitgeist, Satan, der dahinter steckt, ihren Sinn verblendet. Also dass Menschen ganz andere Dinge wichtiger sind, als über ihre Zukunft nachzudenken. Obwohl ich froh bin, dass jeder Mensch eine Chance bekommt, mindestens eine, wie ich Gott verstehe, muss jeder Mensch eine Chance bekommen. Und ich glaube sogar, viele kriegen mehrere Chancen. Wie man auch beim Pharao gesehen hat, 10 Plagen, 9-mal eine Chance quasi umzukehren. Er hat sich leider immer wieder dagegen entschieden und da glaube ich dann, irgendwann sind die Chancen auch vorbei. Auch das ist ein bisschen so wie Facebook. Man kriegt eine Freundschaftsanfrage und ich kann die jetzt 10-mal wegklicken und sagen, interessiert mich nicht. Irgendwann kriegt man es nicht mehr. Und stellt euch vor, Gott schickt euch eine Facebook-Anfrage. Er will euer Facebook-Freund sein und sogar darüber hinaus. Euer ewiger Freund. Wie oft könnt ihr diese Botschaft, diese Anfrage wegklicken? Sicher ein paar Mal. Dabei ist es eben so einfach. Einfach die Freundschaft mit ihm zu beginnen, einmal liken, einmal Ja zu sagen zu diesem Gnadengeschenk. Und es gilt, weil die Zusage Jesu ist ja längst schon da, dass er mit dir Ewigkeit verbringen will. Ja, eben, es gibt Störungen, es gibt viele Widerstände, auch von, also auch eigene, dass man sich selber eben nicht traut, Menschen anzusprechen oder glaubt, die Botschaft ist nicht so wichtig. Es kann Widerstand von vieler Seite kommen, aber eben ich möchte euch ermutigen, einfach, dass wir unser Licht leuchten lassen. Das Licht anzufachen, es heller zu machen, nicht unter den Scheffel zu stellen. Wie eine Gemeinde sogar als Gesamten gesehen, dass die wirklich eine Stadt auf dem Berge ist. Das kann man sich jetzt in Graz wenig vorstellen, das ist eine Stadt quasi in einem Kessel. Aber da in Althofen in Kärnten, das sieht man, wenn man vorbeifährt in der Nacht, wirklich eine Stadt, die da leuchtet. Und auch Jerusalem leuchtet in der Nacht. Es ist wunderschön zu sehen, so sollen wir sein, wenn Leute in der Finsternis sind, die ein Licht suchen, das dann auch finden sollen. Im dritten Punkt möchte ich noch ansprechen, dass in unserem Text ganz klar betont wird, die Wahrheit ist so wichtig, das wahre Evangelium erleuchtet. Die Leute wollen keine Billigpackung, kein verfälschtes Produkt, es muss rein sein, wie wir heute schon gehört haben. Also, es soll das Evangelium nicht mit List verkündet werden oder mit zweifelhaften Methoden. Auf manchen Homepages von meistens amerikanischen Predigern habe ich oft schon gedacht, das Evangelium ist im Kleingedruckten, die Kontonummer ist ganz groß zu sehen. Ich will Ihnen jetzt nicht schlecht tun, vielleicht ist das dort Kultur, aber ich habe mir doch gedacht, eigentlich auf einer Homepage, wenn jemand suchen, das erste Mal dort ist, dann muss er irgendwie mit den Augen irgendwie auf das Evangelium hingewiesen werden. Ist mir zumindest am wichtigsten, ist aber auch aus meiner Biografie, weil ich eben 13 Jahre lang gesucht habe. Also wir sollen keine List nehmen, keine zweifelhaften Methoden, aber eben auch kein verfälschtes oder verzerrtes Evangelium weitergeben. Und da sind wir immer schnell gefährdet, weil nicht umsonst hat es so viele Sekten gegeben oder so unterschiedliche Gemeinden oder Glaubensrichtungen. Ist es schwer, die Wahrheit des Evangeliums weiterzugeben? Einerseits klingt es schwierig, andererseits steht hier da, einfach nur bei der Bibel zu bleiben, die Bibel zu verkünden. Und die Leute herauszufordern damit. Ihr Gewissen, das Gewissen der Leute entscheidet dann, lehnen sie den Bibeltext ab oder nicht. Das war ein bisschen die Stärke von unserem evangelistischen Hauskreis, dass wir sehr viel Bibel gelesen haben und immer nur die Herrlichkeit Gottes in diesen Versen gesucht haben. Und die Leute haben echt Vertrauen gefunden zu Gottes Wort, weil sie gemerkt haben, das ist kein Menschenbuch, weil da werden zwar Menschen verherrlicht und in der Bibel ist eben die Wahrheit. Der Mensch ist eben nicht so gut, wie er glaubt. Die Bibel ist ganz ehrlich, die steht zu unseren Ängsten, zu unseren Sorgen, zu unserem Groll, zu unserer Hartnäckigkeit, Halsstarrigkeit, aber zeigt auf der anderen Seite eben auch die Rettung, das Evangelium, die Herrlichkeit Gottes. Und eben, aus meiner Sicht reicht es vielleicht, dass wir es gar nicht zu kompliziert machen, das Evangelium, sondern ganz einfach behalten. Das Schöne ist, dass ja wir schon erleuchtet sind. Als Gläubige, wenn wir gläubig geworden sind, bekommen wir einfach schon Einblick in Dinge durch Gottes Geist, die jetzt andere Menschen draußen nicht sehen können. Fragen der Zukunft, Fragen der Wichtigkeit in der Welt, weil man Gottes Plan ein bisschen versteht. Natürlich muss man immer noch sagen, das ist immer nur Stückwerk. Wir verstehen nur einen Teil. Eine andere Gemeinde versteht vielleicht ein anderes Teil von Gottes Wahrheit. Deshalb gibt es auch diese Unterschiede. Aber letztlich, die Bibel selber bleibt die Wahrheit und die soll uns herausfordern. Leider ist das, was die Bibel sagt, nicht unbedingt das, was die Gesellschaft sagt. Der Zeitgeist, der sagt oft was anderes. Es gibt gar keinen Gott. Ist nicht unbedingt die biblische Wahrheit. Oder die schöne Botschaft, es gibt einen Gott, aber wir kommen alle in den Himmel. Ist eine schöne Botschaft. Aber es ist nicht das biblische Evangelium. Es gibt andere Botschaften, die dann heißen, du musst. Das ist auch nicht das Evangelium, auch wenn es viele so lehren. Also man sieht, es ist gar nicht so leicht, immer wieder die Klarheit des Evangeliums im Laufe der Zeit vor allem im Vordergrund zu halten, weil Traditionen sich total schnell einschleichen. Ein bisschen sieht man das über die Entscheidungen quasi in einer Gesellschaft, Ehe für alle war so ein Stichwort. Das ist juristisch anscheinend korrekt und von dem her auch gültig. Aber wenn man das weiterdenkt, dann ist ja der nächste Schritt jetzt, dass jemand kommt und seinen Hund heiraten will, weil er den auch liebt. Und Liebe darf doch, muss schrankenlos bleiben. Also vielleicht erleben wir das in 10 oder 20 Jahren, dass es Partnerschaften eingetragen mit Hunden und Katzen gibt. Das ist nicht unbedingt die biblische Wahrheit. Und da sehe ich, dass es noch eben einen Richterstuhl gibt oder einen Gerichtshof, der noch über unsere irdischen hinaus gibt und der dann Wahrheiten befindet. Aber ich möchte jetzt gar nicht beim Staat bleiben, weil der ist ja nicht erleuchtet, der ist eben im Zeitgeist. Es betrifft ja auch uns Kirchen. Und auch da möchte ich nicht schimpfen, ich möchte nur versuchen, eine Frage zu stellen. Vor 500 Jahren haben sich zwei Kirchen ganz stark bekriegt aufgrund der Glaubenslehre. Sind wir aus Gnade allein gerettet oder braucht man die Werke? Und noch ein paar andere Fragen natürlich. Damals war man Spinnefeind und es gab Tote. Heute gibt es Umarmungen. Wie geht es jetzt mit der Wahrheit? Wo ist die Wahrheit? Und die möchte ich jetzt nicht da beantworten, weil dann gibt es jetzt einen Streit. Aber es ist trotzdem interessant. Über 500 Jahre hat sich was gewandelt. Und ich bin froh, dass heute keiner mehr auf den Scheiterhaufen muss, weil er anders glaubt oder denkt als andere. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Aber wenn es um die Wahrheit geht, will ich zeigen, wie schwer ist es, um die Wahrheit zu ringen, dass wir nicht falsche Kompromisse machen oder falsche Lehren dulden, sondern wirklich an der biblischen Wahrheit zu bleiben. Und da möchte ich jetzt eben auch weg von den großen Kirchen, auch zu uns. Genau wir als Gemeinde können auch unsere Besonderheiten haben, weil wir haben auch eine Tradition. Und es ist gar nicht so leicht zu sagen, das machen wir ja schon immer so und das machen wir auch weiter so. Das geht leicht, aber es ist sehr schwer. Und in der Schlanzberg waren wir herausgefordert, 4 Älteste aus verschiedenen Gemeinden mit unterschiedlichem Stallgeruch. Und dann müssen wir eine gemeinsame Theologie und einen gemeinsamen Weg finden. Und das hat sehr viel Demut gebraucht, aber sehr viel Ringen in Gottes Wort um die echte biblische Wahrheit. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen, also dass wir echt zusammengewachsen sind und gemerkt haben, vieles von uns ist Tradition. Und die Bibel gibt uns manchmal mehr Freiheiten. Aber eben, es müssen biblische Freiheiten sein und nicht Zeitgeistsachen. Also da werden wir immer gefordert. Oder eben die Übergesetzlichkeit. Paulus hat schon damals zur Zeit schon stark kritisieren müssen. Die Galater sind einfach zu gesetzlich worden. Man kann nicht im Gesetz leben und gleichzeitig in der Gnade. Und andere sind eben wieder zu liberal, zu lieb. Die sagen eben, entscheide dich für Jesus und alles ist okay, alles ist gut. Das ist auch ein bisschen eine verkürzte Botschaft. Weil einem dann ja irgendwie die Herrlichkeit Gottes abgeht. Und das ist für Musiker ganz toll zu begreifen. Wie können wir, das ist auch die Frage, wie können wir heller leuchten? Oder wie können wir mehr zur Wahrheit finden? Je näher wir bei der Bibel und je näher wir bei Gott sind, desto mehr leuchten wir und desto mehr sind wir an der Wahrheit. Wie bei einem Orchester, das sehen jetzt die Musiker, da gibt's Profis und wenn jeder Profi das spielt, was er spielen will und das macht er perfekt und das ist die Wahrheit und das ist gut. Aber wenn jeder seine spielt, dann klingt das fürchterlich, oder? Ihr habt sowas noch nie gehört, weil das gibt's ja nicht. Außer die Probe, die Orchesterprobe. Aber da, die sind auch schon alles Musiker und die hören auch schon ein bisschen aufeinander. Aber wenn ihr euch vorstellt, jeder Profimusiker der Welt spielt jetzt sein Lieblingslied, dann wäre das nicht schön für uns. Wenn aber da ein Dirigent da ist, der alles koordiniert, dann ist das ein Wohlklang, oder? Wo wir Gänsehaut kriegen. Und im Himmel ist das noch viel schöner, wenn Jesus der Dirigent sein darf. Und das ist unsere Aufforderung einfach hin, dass wir uns unterordnen unter Gottes Willen, uns in Resonanz bringen mit seinem Willen, aus der Dunkelheit zu ihm ins Licht kommen und eben mit ihm zu leben. Und jetzt habe ich noch einen vierten Punkt, der ist aber nur ganz kurz, das ist für mich der wichtigste sogar, weil eigentlich möchte ich euch Mut machen, nicht das Evangelium, jetzt, das ist alles so viel zu kompliziert, sondern Mut machen, mit euren Begabungen das Evangelium zu leben. Was kann uns Mut machen? Wir hören immer, zum Evangelisieren musst du mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr Gemeinschaft haben, mit Christen in die Gemeinde gehen und das ist alles gut. Aber wenn man eh schon einen stressigen Job hat und dann sagt, ich muss das noch, ich muss das noch, ich muss das noch, das noch, dann ist man irgendwann überfordert und verliert die Freude. Und wenn ich dann freudlos und hektisch, und da bin ich ein ganz empfindlicher Typ dafür, zu jemandem hingeht und dem das Evangelium erklärt, glaubt ihr, dass der sehr begeistert sein wird davon? Und deshalb möchte ich euch ermutigen, einfach jeder von euch seiner Berufung entsprechend, das, was ihr gut könnt, das, was euch ein Anliegen ist, in dem Sinn seid ihr meistens auch berufen von Gott, für ihn da zu sein in der Ausbreitung seines Reiches. Und da gehört für mich ganz entscheidend dazu, doch den Auftrag wahrzunehmen, das Evangelium weiterzugeben. Das fängt ganz praktisch an, indem du einfach bittest, Gott bittest, dass er dir eine Person zeigen soll, die offen ist, denen du einmal das Evangelium versuchst zu erklären, in einem Satz oder in fünf Nebensätzen. Was wirst du nämlich machen, wenn du diese Person wirklich erreichen willst? Dann hast du so ein Herzensanliegen dafür, dass du automatisch mehr betest, weil du sagst, aus meiner Kraft kann ich das ja nicht tun. Wenn Gott nicht wirkt und die Person öffnet, dann kann ich es nicht tun. Also du musst nicht mehr beten, sondern du tust es automatisch, weil es dir so ein Anliegen ist, weil du begeistert bist, dass Gott Gemeinde baut, dass Gott Menschen herausholt und verändern kann, dass schwer depressive Burnout kaputte Leute plötzlich wieder Energie haben und Freude haben im Herrn, dass jemand, der vor dem Selbstmord steht, nachher so lebensbejahend ist, weil er Gott kennengelernt hat, das ist so motivierend, da braucht niemand sagen, du musst jetzt mehr beten oder musst mehr in die Gemeinde gehen. Du machst das automatisch. Du willst dir erzählen von dem, was du erlebt hast mit diesen Menschen. Du willst die anderen bitten, dass sie mitbeten, wenn noch Probleme zu lösen sind. Du liest gerne in der Bibel, um zu schauen, wie haben doch damals die Leute in der Apostelgeschichte das Evangelium weiterverkündet. Meistens nehme ich dieses Oikos, also dieses Haus, das Familiennetzwerk angezapft und dann ist es weitergegangen wie ein Lauffeuer. Genau das haben wir bei uns jetzt im Eibiswalder Raum erlebt, weil da die Cousine dabei war und die Cousine wahrscheinlich am zweiten Abend nicht mehr gekommen wäre, weil das, die Bibel, das war gar nicht ihrs, aber weil die Verwandtschaft ja gekommen ist, ist sie mitgekommen. Und am fünften Abend war sie selber begeistert, dass Gottes Wort verstehbar ist und sie ist seitdem noch immer dabei. Also es sind Dinge, wo ich echt staune, wo wir dann ganz automatisch Dinge machen, weil ohne das aus Druck machen zu müssen, weil wir begeistert sind von Gottes Herrlichkeit. Die Herrlichkeit soll uns eben weiter motivieren. Und diese Herrlichkeit habe ich heute da schon erlebt, in den Lobpreisliedern, in der Musik, in den Gedanken, in der Hingabe von einzelnen Leuten, in dem Gebet von einigen. Ihr als Gemeinde, jeder von euch hat eine Wundergeschichte schon erlebt mit Gott. Die Wundergeschichte ist allein schon wert, am anderen weiterzuerzählen. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass in dem Bibeltext, den ich vorgelesen habe, im Predigtext, dass da zweimal von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist. Und im ganzen Kapitel dann gleich noch ein drittes Mal im Vers 17. Also wenn du begeistert bist von Gott, dann gibst du automatisch das Evangelium gern weiter. Und dann hat, glaube ich, das Evangelium auch diese Schlagkraft, weil man sagt, wenn der so begeistert ist davon, dann muss da was Besonderes dran sein. Man wird ja fast ein bisschen eifersüchtig. Das ist wie, wenn, weiß nicht, wenn man ein Brautpaar sieht, dass die Menschen so glücklich scheinen und auch sind in dem Moment, denke ich ja, man ist fast ein bisschen einfach, man möchte auch wieder, man denkt dann an seine Frau, wann habe ich da schon mal das letzte Mal eigentlich was Liebes gesagt? Und eben, wenn man sich da so mitfreuen kann über Begeisterung von anderen, die man gar nicht kennt, wie sehr kann man dann begeistert sein von, wenn man hört, wie Geschwister neu zur Gemeinde dazukommen, wenn andere Geschwister weiterkommen im Leben, wenn Gott in den Problemen hilft. Weil eben das Leben ist nicht immer so hell, das wissen wir alle, wer ein bisschen älter ist, sieht, es gibt Krankheiten, es gibt Nöte, Sorgen, genug. Und so schön ist, wenn man da jemanden hat, dem man vertrauen kann. Ein paar Beispiele habe ich früher schon gebracht, was man wirklich konkret tun kann, für einen anderen zu beten, mit ihm einen evangelistischen Film anzuschauen. I'm Not Ashamed habe ich jetzt mal gesehen vor kurzem, der da, glaube ich, geeignet wäre. Da gibt es sicher viele, da kennt ihr euch besser aus, weil ihr seid der Generation, vor allem die Jugendlichen, die da mit Filmen sich gut auskennen. Einen Vertikalkurs zu starten, da sind tolle Themen drinnen, aus meiner Sicht. Aber am einfachsten ist einfach, denke ich, begeistert zu sein. Social Media möchte ich noch einmal erwähnen, sehr eine Riesenchance. Man hat noch vor 10 Jahren immer gesprochen, dass man Leserbriefe schreiben soll als Christ, weil ein Leserbrief schnell geschrieben ist und gleich viel Leser hat, wie das, was der Chefredakteur auf Seite 2, 3 schreibt. Der muss aber 12 Jahre dafür studieren. Aber heute sind Leserbriefe nicht mehr so wichtig. Wer es kann, der soll das gern machen, ist schon wichtig. Aber mit Social Media hat man einfach noch viel mehr Möglichkeiten, Leute tröpfchenweise mit dem Evangelium zu erreichen. Und das ist ganz einfach. Man braucht oft nur etwas weiterschicken, was ein anderer schon gemacht hat. Ein schönes Bild von der Schöpfung und dann noch ein Bibelvers drüber. Das hat schon so eine Auswirkung, dass das vor kurzem jetzt sogar in den Medien gebracht wurde, dass eine Kirche das im Moment macht. Ein Stift. Und die machen das aus meiner Sicht total gut. Wobei das Wichtigste, es geht nicht um eine Methode, es geht nicht um Druck, um was tun zu müssen, sondern es geht um das Herz. Deshalb war das erste Bild so. Unser EKG soll eigentlich so ausschauen, der Blutgruppe E. Da schlagt das Herz und ab und zu sieht man auch im Herz-EKG, das kann natürlich auch technisch nicht stimmen, wissen die Techniker. Aber symbolisch stimmt es auf alle Fälle. Einmal schlägt das Herz für den Herrn und für die, die er erreichen möchte. Und eben das möchte ich euch mitgeben. Ich hoffe, ich konnte euch ermutigen, diese Gemeinde als Licht, als Leuchtturm da in der Stadt Graz haben zu können, auch an das Land zu denken. Das macht ihr, indem ihr uns unterstützt, bin ich sehr dankbar. Ja, und einige von euch sind eben Leuchttürme, die da rausrollen in die Gegenden oder zu den anderen. Andere sind zu Hause, am Handy oder wie auch immer. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Vom Herrn begeistert zu sein, zahlt sich aus. Weil es geben andere so viele andere Botschaften weiter im Zug über Gesundheitsfragen. Da ist ja jedes Monat gibt schon wieder einen neuen Trend. Es gibt jeden Monat eine neue Diät. Und letztlich habe ich den Eindruck, so wirklich hilft gar nichts. Aber die beste Botschaft, die hilft wirklich. Und da sind wir oft so wenig mutig, die weiterzugeben. Und da hoffe ich, dass mir das gelungen ist, euch jetzt eine technische Anleitung zu geben, das Evangelium weiter zu verbreiten, sondern einfach Mut zu machen, indem wir auf die Herrlichkeit Gottes schauen. Herr Jesus, ich möchte von Herzen danken, dass du so herrlich bist, dass du deine Herrlichkeit verlassen hast, um in unsere finstere Welt zu kommen und für uns zu sterben, aber auch aufzuerstehen und jetzt eben im Himmel zu regieren und Menschen zu dir zu rufen, anzuklopfen. Du hast schon dieses Ja zu uns gesagt. Du suchst Freunde, du suchst Nachfolger und du wartest einfach auf unser Ja. Wir können nichts bringen als unser Ja. Kein Werk wird uns retten, aber unser Ja zu dir, dass wir dieses Opfer annehmen, dass wir deine Freundschaft annehmen. Danke, dass jetzt sogar neue Medien das sogar irgendwie nachmachen und dass uns das besser vor Augen führen können, was es bedeutet, einfach eine quasi Facebook-Freundschaft mit dir einzugehen, die aber bei dir ohne Fehler ist, ohne Hintergedanken, ohne kommerzielle Interesse. Einfach herrlich. Danke, Herr, dass du diese Gemeinde, jeden hier ermutigen kannst, von dir weiterzuerzählen, weil du wirklich wunderbar und herrlich bist. Dass viele Menschen auch deine Herrlichkeit sehen und zu dir kommen. Amen.